Herzlich willkommen zu die Podcast-Reportage. Mein Name ist Valerie Wagner und ich bin Host dieser Sendung. Die Podcast-Reportage ist ein Interview-Podcast, in dem ich mit Menschen spreche, die eine spannende Geschichte zu erzählen haben oder Experten auf ihrem Gebiet sind. Ich podcaste seit 2017 in unterschiedlichen Formaten und freue mich, dass du eingeschaltet hast. Lass mir gern ein Abo da und wenn dir der Podcast gefällt, dann schreib gerne eine Bewertung auf dem Podcatcher deiner Wahl. Mehr zu mir findest du auf meiner Website www.valerie-wagner.de. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Folge. Herzlich willkommen, Thomas.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Erzähl mal, wer bist du und was machst du?
Ja, vielen Dank, Valerie, für die Einladung. Ich bin Tech-Journalist aus Köln und ich schreibe zu allen möglichen Sachen, die Tech betreffen, ins Internet rein ganz viel, aber ich spreche auch in Mikrofone rein, wie man es gerade hören kann. Und das sind so Tech-Themen wie zum Beispiel das Metaverse oder Krypto oder KI natürlich gerade sehr viel. Aber auch allgemein zu Social Media, gerade ist ja so ein bisschen auch so, Twitter geht kaputt, wir haben jetzt X und wir fragen uns alle, was kommt danach? Das finde ich auch immer ein ganz schönes Thema, um das irgendwie zu begleiten.
Cool, ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir uns gefunden haben. Weißt du das noch? Ich weiß nur, es war, glaube ich, Threads, oder?
Ich glaube auch. Wir haben irgendwas, war eine Diskussion.
Die Blockroll war es.
Ja.
Du hast geteilt, dass du eine Blockroll jetzt hast und ich war in dieser Phase, in diesem Moment in einer Phase, dass, wo ich mich gefragt habe, ist Sharing noch Caring? Das habe ich auch verblockt. Und deswegen hat das so toll geklappt und dann habe ich mich so gefreut, dass du eine Blockroll aufgesetzt hast und habe gedacht, ja, Sharing ist noch Caring. Die Welt ist noch in Ordnung.
Auf jeden Fall. Ja. Also ich gehe immer wieder zurück zu Dingen, die früher mal gut waren, nicht weil sie besser sind als das, was wir heute haben, aber weil sie immer noch gut sind und das lohnt sich, sich dran zu erinnern und das wieder aufleben zu lassen. Und deswegen habe ich einfach eine Blockroll gemacht. Krass, oder?
Wahnsinn. So richtig, keine Ahnung, wann war das? 2000 oder 1900 irgendwas?
Ja, das gab es dann seit 1998 oder so ja. Und dann war es irgendwann weg, als Social Media da war, aber es war, ich finde das echt super. Ich habe es ein bisschen gepimpt, also ich habe nicht einfach nur Links gemacht, sondern ich habe dann noch zu jedem so ein bisschen was geschrieben, warum ich glaube, dass die cool sind, was die so machen und das hilft tatsächlich so ein bisschen. Also eine kleine Vita habe ich dann dazu geschrieben.
Ja, cool. Da freut man sich auch, wenn man da verlinkt wird.
Ja.
Und wenn man also ein Pingback bekommt, so ein, ja,
das ist toll. Wenn der Blog das noch kann. Wenn man WordPress hat, kann man es noch, aber ich glaube, bei Ghost gibt es das schon nicht mehr und manche sind ja dann bei so Blogging-Plattformen, die gar nichts mehr haben, nicht mal meinen RSS-Feed. Das ist ja richtig krass.
Das ist richtig krass. Das wäre auch noch mal eine eigene Folge wert, der RSS-Feed und was Spotify damit anstellt.
Ja, total.
Ja, also Tech-Journalist. Wie wird man denn Tech-Journalist? Wie hast du das? Wie ging das?
Man deklariert sich irgendwann zu Tech-Journalist, weil man gefragt wird, was macht man so? Und dann scheint das einem so die beste zutreffende Beschreibung zu sein. Also man ist erstmal ein Journalist, man wird irgendwann ein Journalist. Und bei mir war das so, dass ich eigentlich schon immer so in dem Mindset war, dass ich eigentlich wissen will, warum ist so, ist das so und ist das überhaupt so? Also schon seit Kindesbeinen an, da habe ich mich immer gefragt, ja, ist das aber wirklich so? Das hat auch manche Leute genervt, aber das ist dann halt so. und deswegen habe ich auch so ein bisschen Philosophie und Rhetorik und Germanistik und so studiert. Das hat aber nicht ganz so geklappt. Also ich bin da jetzt kein Lehrstuhl für Philosophie oder so in Tübingen, leider. Aber
schade.
Hätte ich ganz geil gefunden. Ich hätte die Bursa, die alte Bursa damals auch fast abgebrannt mit einer überlaufenden Feuerzangenbowle, rest in pieces, aber hat Gott sei Dank konnte mir das Feuer rechtzeitig löschen. Und dann war ich leider kein Wissenschaftler an der Uni Tübingen und musste aber trotzdem irgendwie Geld verdienen, irgendwelche Dinge tun. Und da ich schon immer irgendwie im Internet rumgebastelt habe und schon ziemlich früh Internetseiten hatte und Foren aufgesetzt habe und für mich selber so Grafikdesign gemacht habe und so, dachte ich so, irgendwas mit Medien, bin dann nach Köln gezogen und habe dann hier tatsächlich ein Volo gemacht, ein journalistisches. Und dann lief das sozusagen immer weiter und dann relativ bald aber war mir klar, Journalist sein ist eigentlich cool und mir war auch klar, ich will das nicht als so ein Ausbildungsberuf machen, weißt du, so nach dem Motto, heute bin ich das, übermorgen bin ich das oder so, sondern ich will eigentlich schon auch Sachen machen, wo ich sage, okay, da committe ich mich jetzt auch richtig, das ist jetzt auch irgendwie eine Aufgabe für mein Leben. Kann sein, dass ich das 50 Jahre durchhalte und dann doch wieder was anderes bin, aber zumindest mal, ich will das eine lange Zeit machen und dann auch lange Ziele anstreben. Und habe ich gesagt, ja, Journalist sein, das ist meine Berufung. Und mit diesem Wort Berufung arbeite ich auch meistens. Also das sorgt zum Beispiel auch dafür, dass wenn jemand sagt, kannst du bitte was Quatschiges schreiben, kannst du bitte nicht die Wahrheit sagen, dann kann ich sagen, kannst du mir so viel Geld bieten, wie du willst, das kriege ich einfach nicht hin.
Ja.
Weil ich halt journalistisch arbeite. Und das finde ich aber gut. Also ja, das macht mir auch Spaß so und das hilft einem auch irgendwie. Und jetzt kommt dann halt noch die Tech dazu. Also Tech ist halt so ein bisschen ein Spezialgebiet, wo die Leute dann einfach wissen, okay, wenn wir irgendwas mit Technik am Hut haben, Internet, Digitalisierung, dann sind wir bei ihm vermutlich nicht völlig falsch.
Ja, cool. Und jetzt beschäftigst du dich gerade das Metaverse. Also das ist ja was, ich habe es ja schon verraten im Vorgespräch, das ist für mich, das ist ganz weit weg. Was ist das?
Ein Buch mit 7 Siegeln.
Ja, genau, so ungefähr. Die oder ja, irgendwas sehr Weite Geheimnisvolles.
Sphären. Ja, genau.
Und dann gibt es ja auch Welt. Noch das Fediverse oder ich weiß nicht, was alles für Verse gibt. Was ist denn hier los?
Das ist total, das ist gerade die Versifizierung des digitalen Raumes, könnte man sagen. Hat Gott sei Dank auch schon wieder ein bisschen abgenommen. Also wir haben ja so 2021 gegen Ende der Corona-Pandemie hatten wir den Metaverse-Hype. Wenn jemand das Tool Google Trends benutzen kann, der kann ja mal Metaverse eingeben. Und da sieht man dann ganz gut, wonach die Leute im Laufe der Jahre gesucht haben. Und dann plötzlich 2021 suchen total viele Leute nach Metaverse. Und was ist da passiert? Da hat Mark Zuckerberg, das ist der Chef von damals noch Facebook, hat eine Keynote gehalten auf seiner hauseigenen Konferenz, die Connect, und hat gesagt, wisst ihr was? Ich benenne jetzt meine Firma um in Meta und unser Hauptziel ist es, dass wir in 5 bis 10 Jahren so erste Ansätze eines Metaverse sehen. Das hat er tatsächlich ziemlich genau so gesagt. Er hat nicht gesagt, wir haben das Metaverse, sondern hat gesagt, in 5 bis 10 Jahren, wir wollen daran arbeiten, dass wir in 5 bis 10 Jahren das Metaverse haben. Und daraufhin haben halt alle in die Suchmaschine Metaverse eingegeben und gesagt, was ist denn das jetzt? Und das hat diesen Medienhype verursacht. Ja, dann haben mehr Leute darüber gelesen und dann haben Leute Artikel dazu geschrieben, weil wenn Leute danach suchen, ja, dann generiert das ja Traffic, also schreiben Leute dafür Artikel und dann nimmt er so praktisch seinen Lauf und so ist dann der Metaverse-Hub entstanden und deswegen fragst du mich das jetzt letztendlich auch, ja, weil alle haben darüber geredet und dieses Wort ist da und ja, das war auch tatsächlich mein Job 2021 und 2022 und ist es teilweise auch noch letztes Jahr gewesen und dieses Jahr auch noch, also der Hype hält zwar nicht mehr an, der ist schon weg, aber das Thema ist immer noch da, was total spannend ist. Und okay, was ist jetzt also dieses Metaverse? Ich kann dir das leider...
Ja. Lass mich noch kurz eine Zwischenfrage stellen. Warum ist der Hype wieder weg?
Weil es ein Hype ist. Also Hypes sind immer da und dann sind sie wieder weg. Also wir haben einen Anfang und ein Ende. Wenn wir Hype sagen, meinen wir Medien...
Das ist auch cool.
Wie ein Projekt, genau, ja. Oder wie ein Eis. Das ist auch immer auf jeden Fall irgendwann weg. Manchmal relativ schnell... Je nachdem, wie warm es ist und wie hungrig man ist. So ein Medienhype, das ist halt also ein Medienphänomen, und zwar ein digitales Medienphänomen. Und wenn wir von einem Medienhype sprechen, dann müssen wir uns dann die ganzen Plattformen anschauen und gucken, was da so passiert. Und das ist so ein sich selbst fulfilling Prophecy-Ding sozusagen. Also da dreht sich sozusagen so eine Art Hype-Circle um sich selbst und schaukelt sich gegenseitig hoch, weil da irgendwie eine Wichtigkeit entsteht und weil Leute immer mehr nachgucken, warum soll das jetzt wichtig sein, wird dieser Circle immer größer. So, ne? Das ist einmal dieser technische Mechanismus, der dahinter ist. Und da sind aber noch so ein paar andere Dinge, wie zum Beispiel, dass welche diese Aufmerksamkeitsökonomie, in der wir sind, einfach auch ausbeuten. Also es profitieren ein paar Leute davon, dass ich jetzt total schlaue Dinge zu diesem Metaverse sagen kann oder zu diesem Hype-Thema, was auch immer das ist. Gerade ist es übrigens KI. Und das schaukelt sich hoch. Und zwar insofern, als dass am Anfang gesagt wird, ja, das Metaverse ist jetzt neu. Also, hör, das ist neu, da muss ich ja was wissen, was es ist. Und dann irgendwann sagt jemand, das ist besser als das, was wir haben. Und dann kommt jemand und sagt, das ist noch besser. Das ist das Beste, sagt irgendwann jemand. Und dann sagt jemand, in Zukunft wird alles das Metaverse sein. Das ist das Allerbeste der Welt. Wir müssen, wir haben gar keine andere Wahl, wie dieses Metaverse jetzt zu machen und so. Und so entstehen dann auch so teilweise Versprechen, die so ein bisschen absurd auch schon sind. Also, das Metaverse ist nicht alles. Oder KI wird nicht alles ersetzen oder so. Hm. Aber dadurch, dass wir in der Aufmerksamkeitsökonomie sind, ist es notwendig, dass man in seinem Vokabular und der Art und Weise, wie man das Thema spricht, auch immer mehr drauflegt. Man muss immer noch eine Schippe drauflegen. Mhm. Und so entstehen dann so Versprechungen und so hohle Phrasen, die sich dann natürlich nicht mehr erfüllen lassen durch die Produkte, die da gebaut werden. Also, und das zwar schon relativ schnell. Das heißt, Leute sehen das dann und denken so, irgendwie komisch. Also, die sagen zwar, das wäre das Beste der Welt, aber wenn ich mir das angucke, ist das eigentlich nur Quatsch, was ich hier sehe. Oder gar nicht so nützlich oder ein bisschen nützlich oder so. Also, wenn ich ChatGPT habe, dann ist das schon irgendwie cool. Aber manche Sachen kann es einfach auch gar nicht. Mhm. So, ne? Das heißt, es gibt irgendwann den Moment, wo dieser Hype so hochgekocht wird, dass die Versprechen nicht eingehalten werden und dann klappt das Ding wieder in sich selbst zusammen. Das heißt, es ist so ein natürlicher Prozess, dass Hypes irgendwann einfach auch wieder vorbei sind, weil die Leute sagen, ja, ja, okay, jetzt spricht er schon wieder über Metaverse, ich habe jetzt alles abgecheckt, ich habe alles gehört, ich habe auch festgestellt, es ist nicht alles so toll, was sie da sagen, sondern das war viel übertrieben und eigentlich nur auch nur Marketingquatsch. Und dann wird das Thema sogar aktiv ignoriert, weil es auch nervt. Mhm. Und dann ist es auch wieder weg. Das heißt, Hypes haben so einen Anfang, haben so gewisse Phasen und einen Höhepunkt und dann klappt das Ding in sich selbst zusammen, dann ist es auch wieder weg. Mhm. Manchmal früher, manchmal schneller, manchmal läuft das auch einfach so gemächlich
Clubhouse
aus.
Clubhouse zum Beispiel, das war eher ein schneller Hype.
Total, ja, ja, genau. Das ging ein halbes Jahr oder so.
Ja.
War wenn nett. Überhaupt. Ja, es war irgendwie nett, aber dann war es auch okay und dann war es auch wieder gut, dass es vorbei war. Ja. Hat jeder mal Thomas Gottschalk in Clubhouse gesehen und dann oder gehört?
Ja,
und
ach okay. Gott im Himmel, meine Güte. Und dann hat er jetzt auch noch einen Podcast. Der soll doch jetzt einfach den Jungen das Feld überlassen, Menschenskinder.
Ich denke so, er soll das machen, dann haben wir wenigstens ein Beispiel, das wir anderen Leuten zeigen können, um zu sagen, er hätte früher aufhören sollen.
Ja, aber dasselbe passiert ja jetzt. Was hältst du von das Comeback, das angebliche Comeback von Stefan Raab? Was ist es? Also, ist es eins oder ist es keins? Ist es ein PR-Gag oder was ist es?
Also ich handhabe das so, das ist natürlich auch einfach ein Spiel mit der Aufmerksamkeit, die Stefan da treibt. Hm. Das heißt, er bedient die Aufmerksamkeitsökonomie und wir alle springen über das Stöckchen, das er uns hinhält. Mhm. Deswegen sage ich dazu eigentlich offiziell nie irgendwas. Also jetzt fragst du mich natürlich, dann sage ich was dazu, aber ich schreibe dazu jetzt auch nicht viel im Netz, weil das ist so, da ist keine Substanz dahinter, wir haben keine Fakten, das wird irgendwie gespielt und ja, also da versucht er jetzt irgendwie Aufmerksamkeit für irgendwas zu generieren und dann geht es vielleicht nur um einen Boxkampf oder so. Mhm. Und sieht so aus, als hätte er einen Fettsuit an oder keine Ahnung. Ja, okay.
Okay.
Ist in Ordnung. Also ich meine, da weiß halt jemand einfach auf der Klaviatur der Medienökonomie zu spielen und für sich zu nutzen. Das ist vollkommen okay, aber mich interessiert das jetzt nicht so wirklich, aber ja, ist halt Showbiz, ne?
Ja, wunderbar. Also, was ist das Metaverse?
Ja, okay, also Metaverse, kommen wir wieder zurück zum Thema. Ich wünschte, ich könnte dir einfach sagen, das ist das Metaverse. Aber es gibt so ein bisschen das Problem, dass es eigentlich kein Metaverse gibt. Also das denkt.
Also es gibt ein Metaverse, aber eigentlich gibt es das nicht.
Genau, also es steht in einem Buch, gibt's was? Das kann ich davon erzähle ich dir gleich. Mhm. Da steht was zum Metaverse drin. Das kann man auch gut als Grundlage verwenden. Aber wenn du mal so nach Metaverse googelst, ja, was ja viele gemacht haben, und dann guckst, was Experten sagen, was auf Webseiten steht, was in Büchern steht, dann sind das lauter Erklärungen und Begriffe, die sich teilweise auch gegenseitig widersprechen und eigentlich weißt du danach nicht so richtig, was das Metaverse ist. Also das ist gar nicht mal so hilfreich, dann im Netz nachzugucken. Mhm. Und das hängt damit zusammen, warum bleibt das trotzdem so schwammig, ne? Also du kannst dann bestimmte Sachen nachgucken, wie zum Beispiel was ist ein Vulkan? Dann guckst du bei Wikipedia und dann steht da eine ganz klare Definition, wie Geophysiker einen Vulkan definieren. Und dann kannst du sagen, ja, das ist ein Vulkan oder das ist kein Vulkan, weil es einfach, weil das tatsächlich auch einfach ist, dann irgendwie herauszufinden.
Ja, eins jetzt, und eins ist zwei.
Wenn ich jetzt Geologen sagen, Sekunde, nein, stimmt nicht, aber ja, sollte ein einfaches Beispiel sein.
Ja.
Bei Metaverse ist das nicht so, weil man hat praktisch, man kann sehr gut darüber streiten, was das ist. Und es gibt praktisch genauso viele Argumente für eine Sache wie gegen eine Sache. Und das ist für mich eigentlich ein eindeutiges Indiz dafür, dass wir gar nicht so richtig wissen, was das Metaverse eigentlich ist. Wir haben Wünsche, wir haben Vorstellungen, wir haben Fantasie, wir haben verschiedene Modelle, was das sein könnte. Ne? Also da haben wir zum Beispiel irgendwie, es muss sich wohl um etwas handeln, wo viele Leute in einem digitalen Raum drin sind oder so. Ne? Das ist irgendwie richtig. Ja, aber das ist auch so, das wäre dann schon Facebook oder weiß ich nicht, wenn ich auf Twitch einen Kanal starte und das sind viele Leute im Chat so, ne? Mhm. Oder ich habe bei Minecraft einen Multiplayer-Server, ist das jetzt schon das Metaverse oder so? Da fängt es dann an, sehr schwammig zu werden und eigentlich hilft das auch nicht wirklich weiter. Ich bin ja der Typ, der dann fragt, okay, wo kommt das her, das Wort? Ne? Was bedeutet das ursprünglich? Wie war das eigentlich mal gemeint, um der Sache so ein bisschen auf den Kern zu gehen? Und das heißt, wir lassen jetzt mal praktisch diese ganzen Fantasien und die ganzen Jahre und Jahrzehnte, die wir uns tatsächlich schon mit diesem Wort beschäftigen eigentlich, das ist eigentlich schon ein relativ altes Wort, lassen wir mal weg und gucken mal, wo kommt eigentlich dieser Begriff her? Und in der Tat ist das ein Begriff, der 1992 von Neal Stephenson geprägt wurde, und zwar in einem Buch genannt Snow Crash. Das ist sozusagen so ein bisschen so ein ideologischer Nachfolgeroman von Neuromancer, den ich übrigens letzte Woche zum ersten Mal gelesen habe, zufälligerweise. Mhm. Und zwei sehr interessante Bücher, also Neuromancer und Snow Crash sind zwei wirklich sehr spannende Bücher, wenn man sich so ein bisschen mit der Geschichte des Internets beschäftigen möchte. In Neuromancer wurde der Begriff Cyberspace zum ersten Mal erwähnt. Mhm. Das Buch ist von 1984, glaube ich, von Gibson. Und Snow Crash ist von 1992 von Neal Stephenson und da wurde es zum ersten Mal das Wort Metaverse so verwendet, wie wir das jetzt heute verstehen. Mhm. Metaverse, genau, und Avatar sogar auch. Mhm. Und Avatar ist eigentlich ein Begriff, das irgendwie aus dem Indischen oder so kommt, wurde aber für was völlig anderes verwendet, nämlich für einen Gott, der auf der Erde in Gestalt eines Menschen wandelt und so. Mhm. Aber das ist damit nicht mehr gemeint, sondern wurde umgedeutet und da wurde der Begriff sozusagen eingeführt in den westlichen Kontext und seitdem ist das für uns sozusagen Avatar das, was es heute ist. Mhm. Diese zwei Wörter wurden da drin benutzt und in diesem Buch spielt das Metaverse eine gewisse Rolle. Es ist ein dystopisches Buch, ein Science-Fiction-Buch einer Gesellschaft in der Zukunft, eines Amerikas in der Zukunft, in dem die Regierungen gar nicht mehr so eine große Rolle spielen, sondern sehr große Konzerne, quasi autokratische kleine Regierungsviertel haben. Und da ist es ziemlich rabiat, geht es dazu. Also ist es schon ziemlich schlau, eine schusssichere Weste anzuhaben und eine Machete oder ein Maschinengewehr dabei zu haben. Also das ist so ein bisschen so eine überdrehte Geschichte. Also auch wieder, was wäre, wenn? Mhm. Ja, also wenn die Regierung versagt und die großen Konzerne die Macht übernehmen. Und die sich dann anfangen, gegenseitig zu bekriegen. Und in so einer Welt, die ziemlich rabiat und ziemlich brutal ist und wo man einfach mal schnell über den Haufen geschossen werden kann, da braucht es natürlich diese Welt, in die man abtauchen kann, die dann safe ist, die cool ist, wo man alles machen kann. Und das ist das Metaverse.
Das ist ja der Knaller. Also wenn ich irgendwo hin abtauchen möchte, dann, keine Ahnung, lese ich ein tolles Buch und lass meine Fantasie schweifen oder guck in die Luft und oder aus dem Fenster oder mache einen Spaziergang und andere tauchen dann ab ins Metaverse.
Naja, sagen wir mal so, es steht ja auch in einem Buch. Also du kannst das Buch Snow Crash nehmen und da abtauchen.
Ja.
Das ist vielleicht aktuell sogar die bessere Variante. Aber in diesem Buch benutzen natürlich dann, also Science-Fiction-Romane sind ja oft so, dass sie auch nicht immer ganz stringent sind oder so, sondern einfach bestimmte Wege beschreiten wollen, um zu gucken, was wäre, wenn dann irgendwas passiert und wie ist das dann. So. Mhm. Es ist ein dystopisches Buch, das bedeutet, es ist eine Warnung.
Ja.
Das hat die Leute aber trotzdem nicht davon abgehalten zu sagen, ach cool, Metaverse, das baue ich jetzt. Ja. Also das ist das, was wir praktisch dann auch erleben. Also das trifft übrigens auf viele dieser Begriffe zu. Auch der Cyberspace ist jetzt nicht unbedingt etwas, was wir unbedingt haben wollten in Neuromancer. Trotzdem hieß das Internet tatsächlich mal für eine Weile Cyberspace. Also es scheint irgendwie so eine Affinität zu geben, Wörter aus Büchern aus Dystopien zu nehmen und zu sagen, das bauen wir jetzt mal nach.
Also hat Herr Zuckerberg das gelesen, das Buch, und hat gedacht, Metaverse, das ist es, oder wie?
Genau, okay. Der hat den Begriff benutzt. Es gab vorher auch schon mal einen Hype, da komme ich jetzt gleich mal so ein bisschen drauf zu sprechen. Also war tatsächlich ein sehr bekanntes Buch, sehr berühmtes Buch, was sehr gut funktionierte in den USA vor allem. Da gab es so ein paar Leute, die haben sich so davon inspirieren lassen, dass sie es nachbauen wollte. Einer, der hat das gebaut, aber leider hat es irgendwie, war das halt zu klein, die Welt, und hat nicht so richtig funktioniert. Aber was funktioniert hat, war, dass man andere Monster abschießen kann. Und das Ding hat er dann Doom genannt. Also du kennst vielleicht das Computerspiel Doom. Das hätte eigentlich mal das Metaverse sein sollen. Hat aber nicht geklappt. Und dann wurde es aber trotzdem das erste Ego-Shooter-Spiel der Welt. Und ist natürlich bis heute eines der berühmtesten und einflussreichsten Shooter-Games weltweit.
Okay. Das hätte eigentlich mal ein Metaverse sein sollen. Ich hätte mit einem Game anfangen müssen. Aber das ging an mir vorüber.
Das ist alles kein Problem. Man verpasst nicht unbedingt so viel, wenn man stattdessen ganz viele Bücher liest.
Okay, gut. Ja. Ein Glück.
Genau. Ein bisschen später wollte jemand nochmal, also der hat dann Matrix gesehen, also ich glaube 1998 oder so kam ja Matrix raus.
Ein toller Film.
Genau, das Buch bedient sich übrigens in großen Teilen an Neuromancer. Diese Matrix ist das, was da auch Teil des Cyberspace ist in diesem Buch. Deswegen ist das so spannend, diese beiden Bücher zu lesen, weil ganz viel auch die Popkultur beeinflusst wurde. Der Rasenmähermann und solche Sachen.
Vielleicht solltest du mal zu mir in einen Bücherpodcast kommen. Dann können wir mal über sowas sprechen. Ich spreche mal mit der Antje.
Ich spreche auch gerne über Bücher. Ja, sehr gerne.
Super.
Und ich muss es noch vorher gelesen haben, weil ich habe tatsächlich nicht so viele Bücher gelesen, aber ein paar habe ich gelesen.
Okay.
Da hat sich dann jemand, der Philip Rosedale, hat sich dann inspiriert gefühlt durch Matrix und hat gesagt, okay, jetzt reicht's, jetzt baue ich das Metaverse nach. Und hat sich in der Lindenstraße in San Francisco, die Linden Street, hat er dann die Linden Labs gegründet und hat versucht, dieses Metaverse nachzubauen. Und zwar so, dass er hat ein Gerüst gebaut, ein Gestell, dass man sich auf die Schulter stellt, und in diesem Gestell waren Monitore, die praktisch um einen herum gebaut waren, vollständig, 360 Grad, und auf diesen Monitoren sollte dann dieses Metaverse laufen, und das Problem war aber, dass dieses Gestell ein paar hundert Kilo schwer war und dass das einfach völlig unpraktikabel war, und das war zwar ein netter Test, aber es war natürlich Quatsch. Die Software, die er aber dafür gebaut hatte, die war ganz cool irgendwie, und das hat er dann Second Life genannt. Und das kennen wir ja auch so ein bisschen. Das war sozusagen der erste offizielle Metaverse-Hype, würde ich mal sagen. Da galt dann Second Life so ein bisschen als Metaverse. Und es war aber eigentlich so ein 2D-Walking-Simulator, ja, im Internet. Also so einer der ersten Multiplayer-Social-Games, wo man halt sich getroffen hat und dann hat man getanzt und geredet und das war es auch schon. Man konnte noch ein bisschen mehr machen, aber es war im Prinzip so ein kleines Ökosystem in einer Welt. Das hat auch ganz okay funktioniert, und das Schöne ist, es gibt es auch immer noch. Also das ist so ein bisschen vielleicht das Verblüffende, Second Life gibt es immer noch, und die arbeiten da sogar wieder dran. Und da gab es halt im Laufe der Zeit immer wieder Versuche, dieses Metaverse umzusetzen, aber letztendlich hat es eigentlich nie so richtig geklappt. Okay, gehen wir mal zurück ins Buch, weil da steckt eigentlich was drin, was uns hilft zu verstehen, was das Metaverse eigentlich mal sein könnte. Wie sieht denn das Metaverse aus in Snow Crash? In diesem Metaverse, in Snow Crash, um da reinzukommen, braucht man ein VR-Headset. In diesem Buch hat man sozusagen ein VR-Headset, wo man das Visier hoch und runter klappen kann. Und wenn man das dann runterklappt, dann taucht man in dieses Metaverse ein, egal wo man ist. Also das ist auch cool, das ist wirklich wireless. Und dann ist man da drin. Man kann das aber auch als Augmented Reality Device benutzen. Also wenn man auf dem Motorrad fährt, dann kann man sich so den Weg anzeigen lassen. Das ist ganz cool. Aber man taucht dann so ins Metaverse ein, und wie sieht das Metaverse aus in Snow Crash? Das ist im Grunde die Nachbildung der Erde, ungefähr dreimal so groß wie die Erde. Also dieser Globus ist praktisch dreimal so groß wie die Erde. Erstaunlicherweise gibt es nur eine einzige Straße in diesem Metaverse. Und die führt einmal komplett um die Erde herum und schließt an sich selbst an.
Okay.
Und an dieser Straße, rechts und links, gibt es Grundstücke. Mhm. Und diese Grundstücke, die kann man kaufen oder mieten. Mhm. Und da kann man dann Sachen draufstellen. Zum Beispiel sein eigenes Bürogebäude oder ein Café. Oder man läuft einfach nur auf der Straße rum und trifft Leute. So.
Und, also gibt es auch eine Währung quasi?
Eine Währung kann ich mich gerade nicht so richtig erinnern, muss ich ehrlich sagen. Spielt eigentlich fast keine Rolle, diese Währung. Es gibt Geld dort, man macht vieles auch für Geld da natürlich, aber die ist unabhängig vom Metaverse. Mhm. Die hat erstmal nichts mit dem Metaverse zu tun, sondern okay. Das ist einfach normales Geld, wie wir es auch haben. Und du bezahlst auch im Metaverse mit Euro oder in dem Fall war es, weiß ich gar nicht mehr, Dollar oder was. Mhm. Aber das Spannende ist ja eigentlich so, wie simpel das da ist. Ja, also man hat nur eine einzige Straße
und
diese Grundstücke sind immer an dieser Straße und sind nur über diese Straße erreichbar. Und das ist mir zu einfach, um es sozusagen schon als fertiges Ding zu sehen, sondern für mich, auf mich wirkt das eher wie eine Metapher.
Mhm.
Ne? Also es bietet sich eigentlich eher an, es zu interpretieren, wie es für bare Münze zu nehmen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das schon alles gewesen sein soll. Zumal, wenn wir uns mal später erinnern an Ready Player One, was ja komplett anders ist, also sehr, sehr bunt, groß, da ist alles möglich, ist praktisch fast eine komplette Abbildung der Welt, aber mit total verrückten Ideen. Ich weiß nicht, hast du Ready Player One gelesen oder gesehen?
Nope.
Das macht nichts. Das ist ein interessantes Buch übrigens, das man tatsächlich empfehlen kann. Ready Player One ist sehr gut geschrieben, macht sehr viel Spaß. Ist praktisch das ausführlichere Metaverse-Buch mit ganz vielen kulturhistorischen Referenzen.
Mhm.
Also da wird halt ständig zitiert, da wird ständig auf irgendwelche alten Computergames gespielt, auf irgendwelche alte Musik. Und dann gibt es Rätsel, wo man praktisch, wenn man viel über diesen und jenen Künstler weiß, dann kann man das Rätsel lösen und so. Sehr, sehr spannend. Und das findet halt alles in diesem Metaverse in Ready Player One statt. Das heißt dort Oasis. Ist aber genau im Prinzip das Gleiche. Mhm. Ich schweife ab. Aber, also auf jeden Fall auch ein sehr gutes Buch.
Okay.
Und der Film ist okay, kann man auch angucken, von Steven Spielberg verfilmt. Da kann man nicht so viel falsch machen. Wenn
ich habe es gerade gegoogelt, 2018.
Mhm. Okay. Also wirklich ein ganz okayer Film, macht Spaß anzugucken und spiegelt ungefähr wieder, was in dem Buch gemeint ist. Also ist tatsächlich auch ganz gut umgesetzt. Okay, aber zurück zu Snow Crash und dem Metaverse dort. Wenn das Ganze eine Metapher ist, wofür soll das denn eine Metapher sein?
Mhm.
Also, wenn ich jetzt das also als Grundlage nehme und dann eine Definition vom Metaverse ableiten wollen würde, dann wäre das ungefähr so, dass das Metaverse im Prinzip ein Netzwerk ist aus einzelnen Grundstücken, ja, und die sind alle so mit der Straße verbunden, dass man die Straße immer auch benutzen muss, um von einem Grundstück zu einem anderen zu kommen. Also da kann man nicht einfach sich umbeamen oder so, sondern die Regel ist da, man muss laufen.
Okay.
Und das ist halt einfach so veranlagt, so einprogrammiert. Und es gibt zwar auch Sachen auf der Straße, kann man zwar auch Motorrad fahren, aber halt nur auf der Straße. So. Und wenn man das jetzt auf heute übertragen wollte, dann könnte man sagen, dass das Metaverse ein Netzwerk aus VR-Experiences ist, die so miteinander verbunden sind, dass man von einer Experience zu einer anderen rüberlaufen kann. Und zwar ungefähr so, wie wenn man von einer Webseite zu einer anderen rüber surfen kann. Das kommt dir bekannt vor, ne? Also eine Blog-Roll haben wir und dann habe ich deinen Blog da verlinkt und dann dein Blog heißt valerie-wagner.de habe ich da verlinkt. Und wenn ich da draufklicke, dann surfe ich rüber zu deiner Webseite und dann suche ich da die Blog-Roll und dann sehe ich deine anderen Webseite und drücke ich da drauf und dann surfe ich so durchs Internet, ne?
Mhm.
Und das ist so ein bisschen unsere Definition des Internets. Und in Analogie dazu könnte man sagen, das Metaverse ist ein Netzwerk aus VR-Experiences und die sind halt so miteinander verbunden, dass das, was halt im Internet der Klick ist, ist halt da dieses körperlich rüberlaufen, weil der Unterschied von Web 2.0, also Web 2D, sagen wir mal, ne, zu Metaverse in 3D ist, dass man da mit seinem Avatar rumläuft und halt alles körperlich erlebt. Das heißt, da sind alle Experience zusammengeschaltet zu einem großen Netzwerk und dieses Netzwerk würde man dann Metaverse nennen.
Okay, und was bringt mir das? Warum sollte ich da hingehen?
Das ist eine wunderbare Frage. Aber hast du dieses Grundprinzip verstanden? Also, dass es eigentlich ein Netzwerk aus vielen Sachen ist und nicht nur eins?
Ja, ich glaube schon.
Deswegen können
wir
zum Beispiel das Facebook nicht Internet nennen, sondern es ist ein Teil des Internets. Und so würden wir zum Beispiel, kennst du irgendein VR-Spiel oder ein VR-Experience?
Nee.
Hast du mal von Beat Saber gehört? Das ist eines der bekannteren, macht nichts. So ein ganz berühmtes Spiel, wo man Blöcke mit Laserschwertern zerteilen muss zu Musik und da so ein bisschen dancey ist.
Okay.
Wenn das so mit einem anderen Experience so verbunden ist, dass ich praktisch da einfach mit meinem Avatar rüberlaufen könnte, dann wäre das Teil des Metaverse-Netzwerks. Mhm. Und das gibt's halt noch nicht. Das ist technisch noch gar nicht möglich.
Ach Gott, okay.
Und deswegen bin ich der Überzeugung, dass wir noch ein Metaverse haben. Aber, good news, wir sind bereits in der Lage, also wir arbeiten daran. Also es gibt zum Beispiel The Metaverse Standard Foundation, das Metaverse Standards Forum heißen die, Entschuldigung. Die arbeiten an Standards, um 3D-Experiences so miteinander zu verbinden, dass man zum Beispiel rüberlaufen kann. Die arbeiten noch an vielen anderen Dingen, weil das ziemlich problematisch ist, wie man das dann mit diesem Avatar und so macht. Ne? Also das ist komplex, aber so diese Grundfunktionalität, dass erstmal alles dann da auch miteinander kompatibel ist, so wie ich mit meinem Browser einfach auch jede Webseite besuchen kann, daran wird gerade gearbeitet. Gibt es verschiedene Leute, die das machen. Apple macht das zum Beispiel auch. Mhm. Und Pixar, die entwickeln gerade so etwas, das nennt sich USD, für alle, die ein bisschen technischer drauf sind, die können das mal googeln. Universal Scene Description, das könnte eventuell so etwas wie das HTML des Metaverse werden. Mhm. Und da gibt es viele Ansätze, aber es ist noch nicht da, aber wir arbeiten dran. Und das könnte dann mal tatsächlich irgendwann dazu führen, dass wir ein Netzwerk aus 3D-Experiences haben, die wir dann Metaverse nennen könnten. Okay. Alles andere sind einzelne Experiences, die vielleicht mit dem Internet verbunden sind, aber noch nicht mit einem Metaverse-Netzwerk. Okay.
Okay.
Das mal so. Das war jetzt mal so praktisch die Definition, die wir uns holten von Snow Crash, um so ein bisschen zu verstehen, was heute eigentlich schon passiert. Und jetzt können wir uns die Frage stellen, was soll das eigentlich?
Ja, genau. Was soll das eigentlich?
Das ist natürlich eine super Frage. Also, was das auf jeden Fall schon kann heute auch, also wenn wir uns das fragen, dann müssen wir zwei Sachen beachten. Erstens, so wie wir damals uns gefragt haben, was das Internet kann und wir wussten, wir haben schon einen Computer, müssen wir uns heute fragen, was soll denn das Metaverse mal können? Und wir haben heute aber schon VR.
Okay.
Ja, also wir hatten damals einen Computer und damit konnten wir halt schreiben oder rechnen oder man konnte damit ein Spiel spielen. Mhm. Ne? So, und dann kamen wir irgendwann auf die Idee, die Computer miteinander zu vernetzen und dann ging es los. Dann wurde es plötzlich richtig krass. Also dann konnte man kollaborativ zum Beispiel Text bearbeiten. Oder man konnte sowas wie Facebook bauen oder ein Forum machen oder sowas. Oder einen Blog entwickeln, wo man kommentieren kann und einen Gästebucheintrag und so hat. Das war zwar schon relativ schnell da, aber das konnte man sich ganz am Anfang auch noch nicht so richtig vorstellen. Und wenn wir jetzt darüber reden, was dieses Metaverse eigentlich soll, dann befinden wir uns in der Situation, dass wir anfangen, die Kabel zwischen unseren Computern zu ziehen und jetzt schon antizipieren wollen, was wir praktisch in 20 oder 30 Jahren mit diesem Internet alles machen. Das ist eigentlich nicht möglich. Also ähnlich auch, als das erste iPhone rauskam, da hat keiner gedacht, dass wir mal sowas wie Instagram oder Tinder haben werden.
Ja.
Oder dass wir mit unseren Uhren bezahlen.
Ja.
Und da befinden wir uns gerade. Also wir versuchen irgendwie zu verstehen, was kann dieses Metaverse mal, wenn wir diesen ganzen 3D-Kram miteinander verbinden. Aber wir befinden uns so am Anfang, dass das eigentlich zum Scheitern verurteilt ist. Egal, was wir uns ausdenken, ist auf jeden Fall falsch.
Also man könnte mit dieser VR quasi, ich gehe dann nicht mehr mit meinem Gerät da rein, sondern ich gehe mit dieser VR ins Metaverse.
Mhm.
Und dann sitze ich hier in meinem Büro und bin eigentlich aber weg. Also So.
Du bist immer noch in deinem Büro, aber du bist auch woanders. Aber das ist jetzt genau das, was wir tun können. Also wir können uns fragen, okay, jetzt haben wir dieses VR ja aber schon. Und erstmal, was kann man damit heute schon machen? Und was könnte es eventuell sein, wenn wir das in Zukunft so miteinander verbinden, wie wir zum Beispiel die Computer miteinander verbunden haben oder als wir anfingen, die Handys ins Internet zu stecken und denen tolle Bildschirme zu geben. Also das ist dann so praktisch der nächste Schritt. Aber Punkt 1, was kann VR heute schon? Diese Technologie ist tatsächlich jetzt endlich da. Also man kann sie benutzen, ohne dabei arm zu werden. Also für 500 oder schon für 250 Euro bekommst du ein sehr passables VR-Gerät, zum Beispiel die Meta Quest 2, mit der man ziemlich viel Sachen machen kann, ohne dass es einem schlecht wird und dir sogar Spaß machen. Ja, also das geht. Zum Beispiel der häufigste Use Case ist Gaming. Das spricht natürlich dann eher die Kids an. Aber es gibt auch ältere Dudes wie mich, die zum Beispiel auch ganz gerne VR spielen. Und zwar spiele ich gerne so Tabletop-Spiele. Vielleicht hast du früher mal Hero Quest gespielt. Kennst du das noch?
Nee.
So ein bisschen das goldene Auge mäßig, das schwarze Auge mäßig. Das sind praktisch so Rollenspiele, wo man dann so in die Rolle eines Zwerges schlüpft und dann muss man eine Aufgabe erledigen und sowas. Solche Sachen gibt es da zum Beispiel. Das mache ich zum Beispiel auch ganz gerne. Also Gaming ist tatsächlich sehr beliebt und ist der Hauptanwendungsfall von VR heute.
Weißt du, wann ich meine VR-Brille getragen habe?
Wann? Im Disney World vielleicht?
Nee, total, wie soll ich sagen, bodenständig. Ich habe eine neue Küche gebraucht und war im Küchenstudio und stand mit der VR-Brille in meiner neuen Küche.
Das ist cool.
Mega. Ja. Ich habe quasi,
wie lange ist das her?
Angefangen zu kochen. Das war 2019.
Mhm.
Krass, oder?
Cool. Ja, da warst du aber auch schon ziemlich weit vorne dann.
Mhm. Und das Küchenstudio auch.
Ja. Sehr cool, ja. Also, sowas kann man schon tun. Das sind so Spezialcases, wo das manchmal funktioniert. Manchmal, also sowas in der Art sieht man auch oft auf Messen. Dass man praktisch so eine spezialisierte Geschichte hat. Dafür hat man das dann, man hat nur für das Ding, hat man dann für diesen Case hat man sich die Brille geholt und zeigt auch nur das seinen Kunden. Zum Beispiel auf Messen oder irgendwo im Autohaus oder bei Immobilien oder sonst wo. Und das funktioniert dann ganz cool, weil man kann natürlich nicht unendlich viele Küchen unter vielen Farben aufstellen. Aber man kann natürlich das alles in VR machen und dann dort Sachen einstellen. Unterschiedliche Lichtverhältnisse, unterschiedliche Farben und so. Und da funktioniert das ganz gut.
Ja.
Fitness ist noch der zweitgrößte Use Case.
Ah ja, klar. Wie heißt es? Patreon, oder? Heißt es, glaube ich.
Nee, Patreon ist ist eine Webseite, wo man anderen Leuten Geld schicken kann.
Nee. Ach echt? Nee, oder Peloton?
Ah, Peloton.
Ja. Genau.
Das gibt's auch, aber das hat leider nichts mit VR zu tun. Das ist halt so dieses, ich habe so ein Fahrrad und dann kriege ich da verschiedene Programme und da muss ich ein total teures Abo abschließen, dass ich diese Programme machen darf.
Ja, okay. Aber das wäre doch auch prädestiniert für VR, oder?
Ja, genau. Also man sitzt auf einem Fahrrad, das Fahrrad ist verbunden mit dem VR-Programm und dann wird mir halt einfach so eine Landschaft angezeigt, durch die ich dann fahre. Genau, gibt es. Das berühmteste ist mit Sicherheit so irgendwie Beat Saber. Das habe ich schon erwähnt. Da kann man, also jeder, der eine VR-Brille sich kauft oder hat, der kennt das. Das ist das, was man auch am einfachsten ausprobieren kann, was auch sehr angenehm zu spielen ist, was auch viel Spaß macht und was sehr intuitiv ist, weil es so rhythmusbasiert funktioniert. Man sucht sich sein Lieblingslied raus und dann muss man rhythmisch zu diesem Lied Blöcke zerschlagen. Das ist eigentlich sehr cool. Ich kenne Leute, die haben damit Kilo abgenommen. Also das funktioniert tatsächlich. Gibt es auch Boxspiele und Gymnastik und Meditation und so. Da gibt es wirklich schon ganz, ganz viel, was auch wirklich gut funktioniert. Meistens ist es oberkörperbetont. Man kann auch mit den Beinen arbeiten, aber es ist tatsächlich eher oberkörperbetont. Muss man halt später nochmal Radfahren oder so. Dann kommt sozusagen der ganze professionelle Einsatzbereich. Also das war jetzt alles B2C sozusagen, aber im B2B-Bereich gibt es auch noch da gibt es sehr viele unterschiedliche Sachen. Also ich sag mal Remote Work kann man darüber machen, so eine Art Coworking in VR. Gibt es zum Beispiel Horizon Workrooms, das ist ein Programm von Meta. Was man da machen kann, ist, man kann da bis zu 6 Leute sich in einem virtuellen Besprechungsraum treffen und jeder sitzt aber zu Hause an seinem Computer.
Ach.
Da hat man dann die Brille auf Und auf dem Programm läuft ein Programm, auf dem Computer läuft ein Programm, das dann in VR gespiegelt wird. Und das heißt, wenn man dann die Brille aufsieht, sitzt man mit seinen Kollegen an dem virtuellen Tisch, sieht aber seinen echten Monitor in VR gespiegelt und kann dann mit denen arbeiten.
Verrückt.
Das ist ziemlich cool. Also das funktioniert tatsächlich auch schon erstaunlich gut.
Okay.
Eine neue Version ist gerade, wird gerade gepusht, wo noch ein paar Sachen optimiert sind. Und das ist dann so eine Art Remote Work. Was man auch machen kann, sind Workshops. Also man hat einen Raum, in dem ist ein Whiteboard und man hat verschiedene Objekte und man kann dann zusammen in Social VR, heißt dann der Fachausdruck, also so ein bisschen Multiplayer VR, kann man dann zusammen, weil man ja auch Voice-over-IP hat, an einem Whiteboard zum Beispiel einen Workshop machen. Und zwar für so lange, wie der Akku reicht, meistens 2 Stunden.
Und ja, okay, und dann habe ich da den Workshop und habe da was an dieses Whiteboard gekritzelt im Metaverse. Und wie komme ich jetzt da dran?
Das wird einfach gespeichert und dann liegt das in der Datei irgendwo im Internet, die man dann abrufen kann.
Okay.
Das ist übrigens nicht das Metaverse, sondern es ist VR.
Ah, okay. Ja,
VR. Metaverse wäre es, wenn es mit was anderem verbunden wäre.
Ja, das haben wir aber noch nicht. Das haben wir ja noch nicht. Und wie würde Podcasten sich dort in dieser Welt gestalten?
Rate ich immer von ab.
Podcasten.
Nicht zu Podcast, auf gar keinen Fall. Ist nicht möglich, zu viel zu podcasten. Aber ich rate immer davon ab, Podcasts in VR zu machen. Das hängt damit zusammen, dass man da natürlich nicht vor seinem tollen Mikrofon sitzt, sondern man hat dieses Headset auf. Und dieses Headset hat zwar auch ziemlich gute Mikrofone in den meisten Fällen, also die MetaQuest 2 und die MetaQuest 3 zum Beispiel, das sind die am häufigsten verwendet werden aktuell auf der Welt. Bis zu 20 Millionen Headsets gibt es da aktuell, mutmaßt man. Die haben wirklich schon ziemlich gute Mikrofone, aber die klingen halt, die sind halt auf Sprache optimiert, die klingen so ein bisschen, naja, nicht wie ein Telefon, aber schon ein
ist
bisschen.
Doch interessant. Also, das ist doch interessant. Also ich meine, ich bin ja Verfechterin für guten Ton, ja. Und kein Film, es ist, alles ist nichts ohne guten Ton. Also wenn du es halt nicht hörst, dann ist halt blöd. Und wenn witzig ist, es wird aber alles immer visuell als erstes gedacht. Warum machen die denn jetzt hier nicht irgendwie tollen Ton in diese Dinger?
Also tatsächlich machen sie tollen Ton, aber anders. Der Ton ist anders. Wenn du dich in Social VR befindest, dann ist der Ton spatial.
Ach.
Okay, was bedeutet das?
Ja, da sind wir schon. Dein Podcast hat ja auch dieses Spatial im. Ich habe schon die ganze Zeit überlegt, wie spricht man das aus? Und dann habe ich zum Glück eine Folge von dir gehört und dann wusste ich Spatial.
Manche sagen auch Special, das ist er natürlich auch, aber klar. Spatial, spatial, also eigentlich räumlich. Also Spatial Audio. Das ist etwas, was zum Beispiel Apple auch gerade ziemlich pusht. Manche haben das vielleicht auch schon mal gehört. Kann man gerade immer mehr Spatial Audio auch hören. Okay, um was geht's da? Da geht's darum, dass man Sachen so hört, als ob das in der echten Welt so wäre.
Ja. Ja,
also wenn ich jetzt auf einer Straße stehe und ich höre ein Auto an mir vorbeifahren, dann kann ich die Augen zumachen und ich weiß trotzdem, wo das Auto ist.
Ja, da gibt's ja auch so spezielle
so binaurale Mikrofone.
Genau. Und da so diesen Kopf.
Mit den Ohren dran sogar.
Ja, genau,
ne?
Genau.
Wo man sich dann fragt, hä, was soll das denn? Warum sind denn da Ohren dran?
Genau, ja.
Und das ist total cool, warum das so ist. Das haben viele bestimmt noch nicht gehört. Ich muss das erzählen, weil ich das immer so lustig finde. Also die Frage ist ja, woher weiß dein Kopf, dein Gehirn, woher der Klang kommt? Weil du hast ja nur 2 Ohren. Man braucht ja eigentlich 3 Sachen, um etwas zu triangulieren oder so, ne? Aber es funktioniert anders. Wenn der Mensch auf die Welt kommt, kann er das tatsächlich auch noch nicht, das dreidimensionale Hören. Sondern das muss er lernen. Und das macht er folgendermaßen, der Schall trifft ja von einer bestimmten Richtung aufs Ohr. Wenn es von vorne kommt, dann haben wir da die Ohrmuschel. Und die Ohrmuschel fängt den Klang so ein bisschen ein und dann wird das Richtung Trommelfell geleitet und dann wird das einfach gehört und das ist einfach normal. Wenn aber jemand hinter mir steht, dann sind die Ohrmuscheln ja ein bisschen im Weg, ne? Aber gleichzeitig sind die Ohrmuscheln auch Filter. und sie filtern bestimmte Frequenzen raus und leiten dann erst den Klang ins Ohr, ins Innenohr. Das heißt, tatsächlich lernen wir im Laufe unseres Lebens, relativ schnell allerdings auch als Kinder, woher etwas kommt, weil wir das lernen. Also wir sehen sozusagen, wenn der spricht, klingt das so, weil er vor mir steht. Wenn aber jemand hinter mir ist, klingt das anders, dann drehe ich mich um und kann bestätigen, ah, da steht tatsächlich jemand hinter mir, und dann speichert das mein Gehirn ab. Das heißt, wenn der Sound moduliert wird durch meine Ohrmuscheln, lerne ich, woher der Sound kommt.
Mhm. Cool.
Und das ist total geil, oder?
Total, das wusste ich nicht.
Ich liebe das. Ich finde das echt super schön, weil das so ein bisschen zeigt, welche Funktion unsere Ohrmuscheln haben, ja, von denen man ja eher so denkt, ja, das sind halt so Trichter, aber ja, sie sind viel mehr. Sie sind auch Modulatoren und helfen uns dabei, den Klang räumlich zu verorten. Ja. So, jetzt haben wir das Problem, jetzt haben wir da so Kopfhörer auf den Ohren und dann der Klang ist ja immer gleich. Ja, der geht ja immer praktisch gleich ins Ohr und wir haben ja gar nicht die Möglichkeit, sozusagen den Klang von hinten oder von vorne kommen zu lassen. Mhm. Wie machen wir das? Wir haben gelernt, welche Frequenzen wir rausfiltern müssen, um zu hören, dass der Klang von hinten kommt. Hm. Und das ist so cool, das funktioniert so cool. Ich habe eine Episode dazu auch gemacht, zu Spatial Audio, okay, zusammen cool, mit Martin Rieger,
ja, der, genau, den wollte ich auch,
drauf ist.
Ja, LinkedIn, dem folge ich schon eine ganze Weile, ja.
Das ist wirklich super, also total die Follower-Empfehlung sozusagen. Wir haben zwar nicht Follower-Friday, aber das gilt trotzdem.
Ja.
Martin Rieger unbedingt folgen, der hat immer so coole Audiogeschichten am Start.
Total.
Und den habe ich interviewt, der hat mir das auch genauso erklärt, deswegen kann ich damit so ein bisschen angeben. Mhm. Und der hat mir ein paar Hörbeispiele mitgebracht für Spatial Sound. Und was man macht, ist praktisch, man nimmt etwas und moduliert das so, da gibt es dann extra Plugins für und man kann sozusagen einen ganz normalen Traktor-Sound nehmen und den einfach so verändern, dass es klingt, als würde er von hinten nach vorne fahren. Und was die jetzt also machen ist, in Social VR, also wenn ich mich mit meinen Mitarbeitenden zum Beispiel in einem Raum befinde, in VR, und wir arbeiten zusammen an einem Whiteboard, dann sorgen die nicht nur dafür, dass wenn der Martin rechts von mir steht, mein rechter Kopfhörer, der Martin lauter ist wie links, sondern die modulieren den Klang auch so, dass ich sogar weiß, ob er ein bisschen vor mir oder ein bisschen hinter mir steht.
Mhm.
Also das ist total, dieser Spatial Sound ist total gut, um Leute viel besser im Raum zu verorten und dadurch fühlt sich dieser Raum auch wie ein Raum an. Ich würde sogar behaupten, das Metaverse der Zukunft und heute auch schon Social VR funktioniert deswegen so gut, weil der Spatial Sound so gut ist.
Okay.
Also das bekommen die richtig, richtig gut hin.
Okay.
Die Frage ist jetzt aber, willst du das in einem Podcast? Also willst du eigentlich in einem Podcast so eine räumliche Aufnahmesituation haben? Uns beide hört man jetzt ja auch nicht nebeneinander sitzen.
Ja, das stimmt. Ja, ich weiß und nicht, ich meine,
das ist so ein bisschen halbgeil.
Ich hab's ja so, man hat's ja so gelernt, ne? Wir haben ja so Podcast hören gelernt. Wir wissen ja gar nicht, wie es klingen würde, wenn es anders wäre. Aber ich denke mir halt, wenn ich jetzt beim Joggen, also ich höre oft beim Joggen Podcasts und es verwirrt mich oder macht mir auch Angst, wenn die da so, die haben ja die professionellen journalistischen Podcasts, die haben ja tolles Sounddesign auch und so.
Mhm.
Und die spielen damit natürlich auch und wenn dann manchmal so Sounds drin sind, ich weiß nicht, die, also rechts, links, das geht ja schon, ne? Du kannst ja schon von rechts nach links oder so, das ist ja schon möglich und das ist, da kriege ich Gänsehaut, wenn ich das höre und wenn ich dann joggen bin und dann alleine bin, dann kriege ich auch Angst. Dann denke ich mir, oh Gott, jetzt steht dann einer hinter mir und ich merke es nicht oder so. Von dem her, ich weiß es gar nicht, ob das so gut wäre, also, aber ich finde es trotzdem angenehmer, das so zu hören, weil den Martin Rieger habe ich während dem ersten Corona-Jahr, glaube ich, entdeckt.
Mhm.
Nach so einem Teams-Marathon im Dauer-Homeoffice bist du halt echt am Arsch, ja, kann man nicht anders sagen. Und
ja, der
hat halt gesagt, naja, wenn man dieses räumliche Hören hat, womit das Gehirn auch was anfangen kann, weil es das kennt, dann ist diese Erschöpfung nicht so extrem.
Also für so eine Workshop-Situation ist das, glaube ich, super.
Genau.
Weil dann das hilft dir zu kapieren, was passiert. Dein Gehirn muss nicht so viel arbeiten und das immer zu verarbeiten. So, wo kommt das eigentlich her und so.
Ja.
Wenn du aber joggen bist und du sozusagen auch immer drauf gucken musst, mit wem stoße ich jetzt hier räumlich zusammen? Wohin muss ich ausweichen? Achtung, Ampel rot, hier ist ein Hund, der läuft mir in den Weg, so, ne?
Ja.
Wenn du dann noch akustische Signale bekommst, so nach dem Motto, es fährt dir links auch noch ein Auto vorbei,
ja,
aber das ist nur in dem Hörspiel,
ja,
das ist total anstrengend.
Das stimmt.
Und, aber ich finde das auch spannend. Also es gibt ja Podcasts, die auch ganz bewusst damit spielen, aber dann sitzt man halt zu Hause in seinem bequemen Ledersessel und will das auch und will dieses Ear-Candy dann auch haben. Aber dann weiß man auch, okay, ich persönlich verändere mich jetzt gerade, meine Position verändert sich nicht und dann kann ich damit umgehen und weiß, woher das kommt. Ich hatte mal ein Hörspiel in einem Bus gehört, ich bin mit dem Bus immer zur Schule gefahren, habe ein Hörspiel gehört und da hat jemand geschossen.
Oh Gott.
Und dieser Schuss war so echt, dass ich so erschrocken bin, dass der ganze Bus sich zu mir umgedreht hat, weil ich so geschrien habe. Und weil das halt sich einfach zu echt angehört hat, dann habe ich gesagt, sorry, aber da hat jemand in meinem Hörspiel gerade geschossen und ich habe mich so erschrocken. Und die alle dachten halt, ich bin verrückt.
Ja, gut, ja, stimmt. Ja, aber das war aber halt eine intuitive Reaktion sozusagen, ja.
Genau, ja, war wirklich super. Aber jetzt sage ich mal so, für einen Gesprächspodcast, es kann ja auch Teil des Formats sein, ja, also zum Beispiel zwei Sessel, zwei Meinungen, dass man die zum Beispiel irgendwie so hört, als wären die sich gegenüber oder rechts und links und so, ne? Das kann ja auch Teil des Formats dann sein. Ich sage immer, beim Podcasten gibt es eigentlich keine Regeln und die Regeln, die es gibt, die sind dafür gemacht, dass es irgendwo einen Podcast gibt, der es trotzdem macht und auch erfolgreich ist.
Ja.
Aber dieser Spatial Sound, also wenn wir über das Metaverse sprechen, müssen wir eigentlich auch über Spatial Sound sprechen, besonders weil die Frage, also eine der Fragen, die du jetzt auch berechtigterweise gestellt hast, ja, wofür, die stellen sich halt auch Leute, die zum Beispiel nicht sehen können. Also das scheint ja ein sehr visuelles Ding zu sein, denn man ist in einem 3D-Raum und man muss sich dann drin fortbewegen. Wenn man dann nur was sehen würde, aber nichts hören würde, dann wäre das ja völlig nutzlos für jeden, der keine oder schlechte Augen hat oder schlechte Vision hat. So.
Ja.
Und natürlich ist das schon auch so, dass der Sound im Metaverse eine sehr große Rolle spielt, wie auch gerade irgendwie klar geworden ist, glaube ich. Und das heißt, die Hoffnung ist auch, dass Menschen sich im Metaverse zurechtfinden, die nicht sehen können oder schlecht sehen können, weil wir eben sehr gutes Audio haben und auch so ein Audio haben, dass sie vielleicht sogar darin besser zurechtkommen, wie in der echten Welt, weil es halt Hilfen gibt. Ja, weil man das halt so bauen kann, dass es dann halt, man weiß ja, dass da eine Tür ist. Ein Programm hat da gerade eine Tür hingestellt, also kann das Programm auch sagen, Achtung, Tür, 2 Meter vorne links. So, ne?
Interessant. Und,
das könnte halt total spannend sein.
Ja, aber was passiert dann mit uns Menschen, wenn wir dann unsere, also weißt du, ich überlege gerade, ist es wirklich eine gute Idee, das, was wir schon haben, weil du hast ja vorhin auch was von Bezahlen und Geld gesagt, also dieses ganze System zu kopieren, zu digitalisieren, sage ich jetzt mal plump, und das einfach in ein Metaverse zu stecken, was wir schon, oder wäre es nicht einfach viel besser, dort dann eine komplett neue Welt zu erfinden?
Genau, das ist es. Aber wir haben ein Problem. Und zwar können wir immer nur das machen, was wir schon kennen. Also, als das erste iPhone rauskam, da hatten die zwar ein revolutionary new Interface eingebaut, nämlich dieses Touchscreen, was man mit einem Finger bedienen kann. Aber man wusste eigentlich noch nicht so richtig, dass zum Beispiel Tinder, das Swipen nach rechts und links oder zurück praktisch an der Kante eines Bildschirmes zu reiben, um dann den Zurückknopf damit zu ersetzen, ne? Dass das sich mal eines Tages durchsetzen würde, das konnte man ja nicht vorhersagen.
Ja.
Das heißt, was passiert denn da eigentlich? Das heißt, das ist praktisch ein Prozess, der sich über Jahrzehnte hinweg ziehen kann. Und am Anfang, und deswegen muss man das jetzt nochmal kurz erklären, um zu verstehen, wie das Metaverse sich eventuell entwickeln könnte. Am Anfang hat deswegen Apple zum Beispiel ein Video gemacht, wo sie wirklich, also auch Werbung gemacht, im Fernsehen und überall, wo man gesehen hat, wie jemand mit seinem Finger auf den Display gegangen ist und dann das hochgeswiped hat oder entsperrt hat oder so, ne? Oder Pinch to Zoom haben sie dann gezeigt. Und zwar wirklich für den Idioten, so, ne? Also wirklich ganz eindrücklich, guck mal, so funktioniert Pinch to Zoom. Um dieses neue Interface zu erklären, ja, dass das jetzt geht. Was haben die Leute gemacht? Die sind alle in den Apple Store gerannt und haben Pinch to Zoom ausprobiert, um das zu lernen. So, das war so ein Punkt. Ja, das heißt, neue Interfaces muss man auch immer lernen. Und heute macht man nicht mehr so oft Pinch to Zoom, muss man ja sagen, ne? Vielleicht mal bei Google Maps oder so, sondern viele Gesten, ja, also alle möglichen Gesten, von oben nach unten swipen. Die haben ja mal diesen Force-Click probiert, das hat dann nicht mehr funktioniert, aber ne, so verschiedene Sachen. Mhm. Und jetzt ein schönes Beispiel, damit die Leute lernen, wie man Interfaces designt, haben die das sogenannte Geomorphismus benutzt. Das ist eine Designrichtung, die bedient sich sozusagen althergebrachter Dinge, die wir schon kennen, und transportiert sie in ein neues Medium. Zum Beispiel die E-Book-App auf dem iPhone, die sah aus wie ein Bücherregal.
Ja.
Ganz einfach, weil wir wissen, wie ein Bücherregal funktioniert. Das heißt, da war Holz, da waren die Bücher dann so einsortiert mit dem Buchrücken, so wie so ein richtiges Regal. Und dann war völlig klar, alles klar, das ist ein Regal, da steht ein Buch, das ist ein Buch, ich kann das Buch anklicken, das Buch öffnet sich, ich kann das Buch blättern, wie Blätter auch in einem Buch. So funktioniert das und das war völlig klar. Mhm. Ist das technisch eigentlich notwendig, um ein E-Book zu lesen? Nein, eigentlich nicht. Und in der Tat sieht heute die E-Book-App von Apple völlig anders aus wie damals. Man könnte vermuten, dass die damals vielleicht mit ein paar Leute hätten schon verstanden, wie das geht. Aber es war schon gut, dass man da so einen Zwischenschritt eingebaut hat. Ne?
Ja.
Damit die Leute sich an dieses neue Interface gewöhnen. Okay. Wenn wir jetzt über VR sprechen oder zum Beispiel auch über das Metaverse, dann müssen wir sozusagen auch nochmal ein paar Zwischenschritte einbauen. Das heißt, was jetzt gerade passiert, ist Geomorphismus. Das heißt, wir bauen das ein, was wir kennen. Das heißt, wir bauen erstmal die Welt nach.
Ja, okay.
Und deswegen fragst du dich vielleicht auch, ja, okay, aber will ich jetzt diesen Raum hier nachbauen und will ich einen Supermarkt der Zukunft im Metaverse? Der sieht doch nicht aus wie ein normaler Supermarkt. Und die Antwort ist korrekt. Sollte es auch hoffentlich nicht, auf gar keinen Fall, bitte. Denn vielleicht ist es auch besser wie ein Supermarkt in der Zukunft. Also vielleicht sollte das irgendwie besser sein. Also ja. Was sind eigentlich die Vorteile von so einem Metaverse? Was kann das eigentlich besser, wie das, was wir heute schon haben? Aber das finden wir nur dann raus, wenn wir erstmal den ersten Schritt machen und Sachen da rein kopieren. Und das ist das, was gerade passiert. Und dann entwickelt sich das Schritt für Schritt zu etwas, wo wir dann nach 10 Jahren zurückblicken und sagen können, okay, dass sich das so entwickelt hat, das war wirklich nicht vorhersehbar. Und das ist es auch nicht. Das heißt, wenn wir heute über das Metaverse in 10 Jahren sprechen, dann können wir eigentlich davon ausgehen, dass dort Sachen sind, Funktionen sind, Apps sind, von denen wir niemals gedacht hätten, dass sie tatsächlich so sein werden. So wie wir auch damals nicht wussten, dass wir in 15 Jahren mit einer Apple Watch am Supermarkt bezahlen würden.
Ja.
Und das ist auch irgendwie auch cool, oder?
Total, natürlich. Aber es ist so schwer zu greifen. Ja, es ist so.
Ja, es ist eher eine Entdeckungsreise.
Ja.
Es ist eher ein, okay, wir experimentieren jetzt. Und wenn du so ein bisschen auch ein paar Tech-News mal hier und da mitbekommen hast, du bist ja auch ein bisschen auf LinkedIn unterwegs, dann hast du vielleicht mitbekommen, es gibt Leute, die hatten die Apple Vision Pro auf dem Kopf. Das ist praktisch von Apple ihr VR-Headset. Und die haben ein komplett neues Interface designt, nämlich man guckt auf etwas und wenn man die Finger zusammen drückt, Zeigefinger und Daumen zusammen klopft, dann ist das der Klick.
Ah, okay.
Und zwar auf das, auf was man guckt. Also die haben praktisch ein Augentracking eingebaut, das ziemlich präzise ist und man muss auf das gucken, was man anklicken will und dann klickt man, indem man seinen Zeigefinger und den Daumen zusammendrückt. Und das gab es vorher noch nie. Und das haben die sehr, sehr gut gemacht. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie entwickelt sich das weiter? Was macht man jetzt damit? Und jetzt sieht man ab und zu auf LinkedIn Experimente, wo Leute versuchen, dieses Interface und das neue Headset von Apple mit irgendetwas zu kombinieren, mit einer Weltkarte, mit irgendwas und versuchen da irgendwie, machen einfach Experimente, machen Interaktivitätsexperimente, laden irgendwelche Medien rein, bauen irgendetwas, um herauszufinden, was kann man jetzt eigentlich damit tun. Und das ist gerade diese spannende Phase, in der wir uns befinden. Das macht übrigens Meta auch, kommt immer wieder mit neuen Ideen. Auch andere Headset-Hersteller, die versuchen jetzt herauszufinden, was man mit diesen Medien Neues machen kann. Mhm. Und dann vielleicht ist es irgendwann so cool, dass es alle haben wollen. Vielleicht aber auch nicht. Und wenn wir das rausgefunden haben, dass wir das nicht alle haben wollen, ist das auch okay.
Also ja, das wird richtig spannend. Aber weißt du, ursprünglich haben wir doch bei Mark Zuckerberg und Metaverse angefangen. Aber das Metaverse ist jetzt nicht nur von Meta, sondern es ist Von allen?
Mhm. Auch schon bei Mark Zuckerberg war das so, dass er gesagt hat, wir bauen nicht das Metaverse, sondern wir nehmen daran teil und wir hoffen, dass alle das machen.
Aha.
Und in der Tat war es so, dass auch schon vor Mark Zuckerberg Firmen daran gearbeitet haben, zum Beispiel Epic, das ist die Firma, die Fortnite baut, die hat schon seit Jahren den Plan, ein Metaverse zu bauen. Und zwar bevor Mark Zuckerberg seine Firma in Meta umbenannt hat. Das war halt nur Game-Entwicklern klar und ein paar wenigen, die sich halt für dieses Thema interessieren. Und die breite Masse wusste davon nichts. Aber die haben schon eine ganze Weile dran gearbeitet. Second Life hat ja auch schon 20 Jahre vorher daran gearbeitet, nämlich im Jahr 2001, 2003. Wieso? Also, ne, das ist schon da, die Idee, und es arbeiten einige Firmen auch schon dran. Und Nvidia zum Beispiel hat schon eine Weile dran gearbeitet. Die haben das sogenannte Omniverse. Da geht es eher um B2B-Kram. Also das sind eher sozusagen so Dienstleistungen, die man braucht, um XR-Experiences zu bauen und die miteinander zu verknüpfen. Aber die haben das auch auf dem Schirm. HTC, die man ja früher von den Telefonen her kannte, haben auch sehr viele Headsets und die haben auch ein eigenes Metaverse, was sie aber Viveverse nennen. Da kommt wieder dieses Verse. Hm. Und so gibt es Pico, das ist eine Firma, die von ByteDance, das sind die, die TikTok machen. Die versuchen ein bisschen was. Und dann gibt es Magic Leap und dann gibt es noch viele, viele andere Firmen, die alle Endgeräte und Software und so weiter und Schnittstellen zur Verfügung stellen. Also da passiert tatsächlich gar nicht wenig und die arbeiten alle irgendwie mit diesen Technologien, an diesen Technologien, versuchen die Consumer ready zu machen, versuchen die noch besser, noch schneller, noch günstiger zu machen, damit noch mehr Leute diese Technologien benutzen können. Und alle arbeiten sie irgendwie daran mit und es erinnert uns vielleicht so ein bisschen an diese Zeit, wo, sagen wir mal, wo es unterschiedlich, weißt du noch, als es so ganz komische Handys gab, so ganz seltsame Handys mit großen Displays oder wo man dann so schieben konnte oder die hatten plötzlich 17 Tasten und klappbar und da gab es so unfassbar viele verschiedene Formfaktoren.
Ja.
Und auch so teilweise schon so Palm-Geschichten, ja, so kleine Pads irgendwie,
ja,
die so irgendwie tabletmäßig sein sollten, man brauchte aber noch einen Stylus und so. Und so gibt es praktisch auch bei den Headsets ganz viele verschiedene Formfaktoren. Und immer wenn das passiert, dann kannst du davon ausgehen, dass irgendwann jemand kommt und sagt, und das ist jetzt das Device oder das ist die Lösung oder ne, so. Also das ist praktisch ein gutes Umfeld, um tatsächlich mal irgendwie den nächsten Schritt zu machen. Und das hat Apple jetzt ja gemacht mit dieser Apple Vision Pro. Und das, also da passiert einiges, aber wir sind jetzt noch nicht irgendwie angekommen, wo man sagen würde, okay, ah, jetzt endlich haben wir mal was, was eindeutig Metaverse ist und so, jetzt ist völlig klar, ich möchte auch dabei sein. So wie man, wo es zum Beispiel einfach auch völlig klar war, dass jeder jetzt ein Smartphone haben müsste.
Ja.
Es gab irgendeinen Punkt, wurde jeder, der kein Smartphone hatte, sondern nur noch so ein altes Cellphone, die wurden dann irgendwann belächelt. Oder wurden gesagt, ja, okay, du hast ja noch nicht den Schritt gemacht, aber kann ich dir mein altes geben? Komm, nimm mein altes.
Ja.
Da kommst du dann so, hat man dann seine alten Smartphones dann so ein bisschen an Freunde verschenkt oder so, dass die dann auch endlich mal ein Smartphone hatten. Und da sind wir jetzt noch nicht, aber da gehen wir so langsam in diese Richtung. Und das wird ganz interessant.
Ja, ich kann nichts anderes sagen, außer dass es total spannend ist. Und ich bin sehr fasziniert, was du da jetzt gerade alles erzählt hast und wie ausführlich und vor allen Dingen, wie das eigentlich entstanden ist. Weil jetzt habe ich mal so ein bisschen so eine Idee, dass das ja eigentlich nichts Neues ist, so, ne? Sondern dass das ja schon eben vor 20 Jahren oder sogar 30 Jahren oder 40 Jahren irgendwo gestanden hat. Also interessant.
Ja, ich hätte praktisch noch früher mit Jaron Lanier anfangen müssen, der VR mehr oder weniger gestartet hat.
Okay.
Da kann man tatsächlich bis in die 1940er Jahre oder so gehen mit verschiedenen Devices. Also da gibt es wirklich ganz viel spannende Hardware, viele, wie sagt man so, Rabbit Holes, in die man abdriften kann, was diese Technologien angeht. Also
krass.
Da kann man sich wirklich Nächte um die Ohren schlagen mit dem Zeug.
Also wir reden jetzt ja schon eine ganze Weile, aber ich überlege jetzt einfach laut, während wir hier noch aufzeichnen, ob ich halt dann einfach, weil ich bin ja so eine Verfechterin von auf den Punkt, ne? Also so ewig lange Laber-Podcasts sind ja gar nicht so mein Ding. Aber das ist ja jetzt so spannend. Deswegen würde ich trotzdem noch gerne mit dir über künstliche Intelligenz sprechen.
Machst du noch das nächste Fass auf?
Ja, ja. Ah, genau. Und eventuell gibt es entweder zwei Teile oder ihr müsst halt dann durch, liebe HörerInnen. Ja, könnt ihr selber entscheiden, ob ihr stoppt oder durchbinscht. Also, liebe HörerInnen, ich konnte nicht anders. Ich muss hier einfach einen Cut machen. Ich kann nicht gegen meine Prinzipien verstoßen. Es funktioniert nicht. Ich habe jetzt lange drüber nachgedacht, ob ich tatsächlich so eine fast 2-Stunden-Nummer sende. Auch wenn das Thema hochinteressant ist. Aber ich werde zwei Teile draus machen. Das heißt also, jetzt hast du es hinter dir. Wir haben über das Metaverse gesprochen. Thomas Riedel ist wirklich, also Experte auf diesem Gebiet, ja. Und ich kann dir versprechen, der zweite Teil wird mindestens genauso gut. Und da reden wir dann über künstliche Intelligenz. Ich freue mich, wenn du da wieder einschaltest und ja, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr zu mir findest du auf meiner Webseite www.valerie-wagner.de. Dort kannst du auch meinen Newsletter abonnieren. Der erscheint relativ unregelmäßig, maximal einmal im Monat. Außerdem kannst du mir auf Instagram folgen oder wir vernetzen uns auf LinkedIn. Auf beiden Plattformen findest du mich über meinen Namen Valerie Wagner. Lass mir gern ein Abo da und bewerte den Podcast auf dem Podcatcher deiner Wahl.